Auch an diesem Frühlingsanfang, an dem schönen, sonnigen Mittwochabend grüße ich euch herzlich zu der Bibelstunde, zum ersten Petrusbrief. Grüße euch alle, die hier seid, all die, die heute unterwegs sind, beziehungsweise zu Hause sind, am Telefon oder am Livestream oder die auch später die Gelegenheit haben, es nachzuhören. Seid gesegnet dadurch, dass wir den Segen Gottes empfangen können. Dürfen wir bitten, das wollen wir tun. Wir stehen dazu auf gemeinsam. Lasst uns beten, ich lade euch ein und ich mache einen Abschluss. Amen. Immer wieder und immer wieder aufs Neue sind wir dir dankbar und von vollem Herzen, dass du reichlich gibst, dass du gerne gibst, dass du selbst unser Lehrer bist und dass du selbst uns die Nahrung gibst, die wir brauchen. Jesus Christus, dein Wort genügt und ich danke dir dafür. Ich bitte dich, Herr, aber dass du selbst uns dieses Wort auslegst, durch deinen Geist in unseren Herzen bestätigst. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du all das, was uns hindert, dein Wort anzunehmen und aufzunehmen, es zu hören, zu verstehen, zu sehen und zu leben, all das, dass du es wegnimmst. Auch was heute passiert ist am Tag und all die Sorgen und all die Gedanken und vielleicht Müdigkeit oder Krankheit, alles, was uns hindern kann, Herr, das vermagst du darüber hinaus, es uns zu segnen und dass es uns zu Kraft wird und zum Glauben wird. Wir bitten dich, so wie Rubens gesagt hat, immer wieder und immer wieder aufs Neue, Herr, weil wir glauben und wir wissen, Herr, dass wir darauf auf dich angewiesen sind. Und so wollen wir auch nicht müde werden, für deinen Segen zu bitten und auch für die heutige Bibelstunde. Herr, wenn wir uns wieder deinem Wort zuwenden, diesem Abschnitt. Herr, wir wollen begreifen, wir wollen erkennen, tiefer hineinkommen in die Erkenntnis deines Werkes. Was hast du getan? Welche Auswirkungen hat das für uns? Und wo gilt uns nachzufolgen, dir nachzufolgen? Was bedeutet es, dir nachzufolgen? Ich bitte dich, lehre du uns selbst heute Abend, Jesus. In deinem Namen will ich das bitten. Amen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr den Petrusbrief wieder aufschlagen im Kapitel 3. Bis Kapitel 4 ist der Abschnitt, Kapitel 3 ab Vers 8 bis 4, 6. Wir arbeiten uns durch einen langen Abschnitt und auch einen schwierigen Abschnitt, der einige, ja, wie soll ich sagen, Stolperfallen oder einige schwere Aussagen beinhaltet und so für manche Verwirrung da und hier sorgt, beziehungsweise nicht einfach zu verstehen ist. Zwei Aussagen, zwei Verse, vor allem machen diesen Abschnitt schwer. Und ich habe versucht, euch da in diese Thematik hineinzunehmen. In Kapitel 3,19 ist diese erste Aussage, in der es heißt, in diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, dass Jesus also den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Und die zweite Aussage ist in Kapitel 4, Vers 6, die ebenfalls Schwierigkeiten uns macht, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden. Diese Aussagen, Jesus hat den Geistern im Gefängnis gepredigt und den Toten wurde eine gute Botschaft verkündigt, bringt Auslegungsschwierigkeiten mit sich und auch eben verschiedene Theorien und auch verschiedene Ansätze. Und nicht alle Ansätze sind so, dass man sagen kann, okay, das ist halt deine Meinung, das ist halt meine Meinung. Oder es gibt verschiedene Aspekte von dem. Bei manchen Auslegen ist es so. Ich sprach vorhin mit dem Bruder Abraham darüber. Bei manchen Auslegen kann man eine Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven betrachten und in der Fülle dieser Perspektiven kann man sagen, das ist im Prinzip das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Die Wahrheit ändert sich nicht. Ja? Und es gibt aber Wahrheiten und Auslegungen, wenn man die genau im Gegensatz zu dem steht, was das Wort Gottes ist und was die Wahrheit ist. Und da kann man nicht sagen, das ist nur eine Perspektive oder eine Meinung, sondern das ist wichtig, dass wir Klarheit darüber haben. Und hier geht es darum, um das Werk Jesu Christi. Das, was Jesus Christus getan hat, vollbracht hat und welche Auswirkungen es für uns hat. Mein Ansatz oder dieser lange Abschnitt mit den vielen Versen habe ich versucht, in verschiedene Abschnitte einzuteilen, damit wir die Einzelheiten wahrnehmen. Der erste Abschnitt, da ging es darum, wie können wir leben, um gute Tage zu erleben. Und Petrus ermahnt und ermutigt, auf unser Reden Acht zu haben, auf unsere Taten Acht zu haben, Menschen mehr zu segnen, als sie zu fluchen. Und in dieser Art, wenn wir so leben, sagt er, kann sein, dass du gute Tage erleben wirst. Er spricht aber darüber, dass man eben keine guten Tage erleben kann, dass es, wenn Gott es will, eben wir das so erleben, dass wir keine guten Tage erleben. Und er sagt, wenn das so ist, wenn wir schwere Tage erleben, voller Verleumdungen und Leiden, dann erinnert die Gemeinde daran, in diesen Tagen ein Zeugnis geben zu können von der Hoffnung, die wir haben. Und ich denke, das ist ein Schwerpunkt im ganzen Brief und auch in diesem unseren schwierigen Abschnitt, dass Petrus sagt, bedenke, dass die Gelegenheit, du eine Gelegenheit hast in dem Leiden und durch das Leiden, hast ein von der Hoffnung Zeugnis zu geben. Von welcher Hoffnung? Und die Hoffnung entfaltet er jetzt, und zwar zeigt er, dass unsere Hoffnung über den Tod hinausgeht, dass unsere Hoffnung Rettung ist. Und von dieser Rettung und von dieser Hoffnung, von dieser Rettung und von diesem Leben durchs Gericht und durch den Tod, über den Tod hinaus, diese Hoffnung haben wir, diese Hoffnung behalten wir und von dieser Hoffnung sollen wir auch Zeugnis geben. Und in diesem Zusammenhang ruft er nicht nur uns darin auf, in unseren Leiden von dieser Hoffnung, nämlich von dem Sieg und von dem Überwinden des Todes, Zeugnis zu geben, sondern er zeigt auch, wie es schon in einer anderen Generation ebenfalls so war. Und so spricht er über die Tage Noahs. Und er zeigt, wie in den Tagen Noahs Noah durch seinen Lebenswandel, durch das, was er tat, nämlich die Eichen gebaut hat, Zeugnis gab von der Hoffnung, nämlich von einer Rettung. Aber dieses Zeugnis haben sie nicht angenommen. Von diesem Zeugnis wollten sie nicht wissen und sie lästerten. und Noah baute und Gott wartete in der Langmut, solange Noah baute, gab es noch die Möglichkeit, aber dann, als Noah und die Familie in die Arche hineinging und Gott die Tür schloss, dann war es vorbei mit der Hoffnung. Und so, das ist das Bild, das Petrus hier gebraucht. Das heißt, durch den Lebenswandel und die Art und Weise, wie unter anderem Noah gelebt hat, war er ein Zeuge der Hoffnung. Ein Zeuge der Hoffnung, es gibt eine Rettung. Es kommt ein Gericht, aber es gibt eine Rettung, es gibt ein Überleben. Und die Frage ist, wie dieses Zeugnis aufgenommen wird. Und die Schrift zeigt uns, dass die meisten dieses Zeugnis nicht angenommen haben und es wurde ihnen zum Gericht. Dieser Ungehorsam hatte Konsequenzen für sie gehabt. Die geben Rechenschaft dem, der sie richtet, und sie sind gestorben, obwohl sie die Möglichkeit hatten. Aber es gibt auch welche, und das sind nicht viele, das sind eher wenige, aber sie wurden gerettet. Und dieses Bild zeichnet er und zeigt er uns und sagt, wenn wir in unseren Leiden jetzt, wir leben in ähnlichen Tagen wie die Tagen Noahs, wir werden darüber nachdenken, was ist die Arche ist und was gebaut wird und in welcher Art und Weise. Aber wenn er davon spricht und dann sagt, dass wir in solchen Tagen wie Tagen Noahs leben und wir haben die Möglichkeit, eben von unserer Hoffnung Zeugnis zu geben, und es werden nicht alle daran glauben. Und für die es nicht annehmen, für die wird es zum Gericht werden. Aber für die es glauben, es werden wenige, für die wird es zur Rettung werden. Das sind die Parallelen, die die Petrus in diesen Begebenheit eben uns vor Augen malt oder aufzeigt. Und in dieses Bild hinein spricht er eben über den Dienst Jesu im Geist und den Dienst Jesu im Fleisch. Und ich habe zuerst versucht, euch zu zeigen, was es für verschiedene Positionen dazu gibt, zur Auslegung, wem hat Jesus in welchen Geist im Gefängnis da gepredigt. Und ich weiß, dass den einen und anderen es verwirrt hat. Ich weiß, dass der eine oder andere es vielleicht für unnötig vielleicht sogar gehalten hat. Aber ich hielt es für wertvoll, um aufzuzeigen, was gibt das für ein Spektrum an Positionen und Meinungen. Und dann habe ich versucht, euch erstmal den groben und roten Faden zu zeigen. Wie ortet man das hinein? Was ist die eigentliche Aussage? Wie könnte man das verstehen und wie ist das einzuordnen? Was ich heute machen möchte mit euch jetzt, ein, zwei Sachen noch kurz erwähnen, die ich letztes Mal eben nicht geschafft habe zu tun. Und wenn ich das getan habe, das wird nicht lange gehen, dann möchte ich euch mit euch einfach nochmal durch diese Verse durchgehen und den Fokus jetzt nicht mehr auf diese Thematik legen, sondern schauen, was steht eigentlich noch da. So, es gibt noch einige Aussagen, die wir betrachten müssen. Hier ist die Rede, die wahrscheinlich nicht weniger Fragen aufwirft, beziehungsweise nicht weniger falsch ausgelegt wurde, wie die Lehre, dass Jesus in dem Totenreich oder im Hades irgendwelchen Engeln gepredigt hat. Es ist die Rede von, rettet die Taufe, ja oder nein? Und da wird unter anderem, Petrus schreibt, das ist die Taufe, ich lese euch ab Vers 21, das Abbild davon rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Also rettet Taufe doch oder rettet Taufe nicht? So, was sagt Petrus hier? Und aufgrund von dieser Aussage gibt natürlich, ich werde euch sparen, noch weitere Kommentare vorzulesen. Ich könnte es tun. Und ihr werdet euch wundern, was da alles steht. Ja? Das lasse ich. Ich habe gemerkt, das ist nicht für alle gut. Aber es ist ebenfalls erstaunlich, ich würde so sagen erstaunlich, was für Meinungen darüber herrschen, über die Taufe und von welcher Taufe hier die Rede ist und inwieweit rettet die Taufe. Ja. Und wir merken, da gibt es noch einiges, was wir noch ein bisschen durchkauen müssen. Und dann kommt so eine Aussage, ich lese euch weiter, Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, mit der Sünde abgeschlossen. Was meint Petrus damit? Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um was geht es hier? Was ist der Abschluss der Sünde? Oder wie hängt Leiden und Sünde, wie hängen diese Dinge zusammen? Auch da müssen wir etwas nachdenken. Also ihr merkt, es gibt noch ein paar Details, ein paar wichtige Verse, die wir jetzt uns dann noch zuwenden müssen. Und dann können wir auch den Abschnitt hoffentlich sagen, okay, haben wir... Mit gutem Gewissen sind wir da durch und haben gut erarbeitet, vielleicht noch nicht in der ganzen Tiefe, aber zumindest so, dass wir die Hauptbotschaft verstanden haben. Ich möchte, wie gesagt, ein, zwei Dinge noch ergänzen zu dem, zu, zu, zu der Tatsache oder zu der Aussage, was hat Jesus eigentlich getan und als er gestorben ist, ja? Oder was ist da passiert? Ist Jesus wirklich, nachdem er gestorben ist, ins Reich der Toten gegangen? Hat er dann irgendjemanden da gepredigt? Ja und nein? Ist es ihm zu Gericht oder zur Rettung geworden? Das war ja diese Thematik. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, nochmal wirklich in ein, zwei Sätzen, was ich glaube, ich persönlich, was dieser Text sagt. Und dann euch zwei, drei Bibelstellen noch nennen, die ich versuche, an denen ich zeigen möchte, warum ich das glaube, was der Text da sagt. Folgendes, ich denke, Petrus sagt Folgendes. Er redet davon und sagt, dass Jesus Christus, eine Generation, die in den Tagen Noahs gelebt hatte, gepredigt hat, und zwar durch seinen Geist. Und diese Generation ist gestorben, hat nicht geglaubt, hat nicht angenommen, obwohl Gott ganz lange Zeit in Langmut ihnen die Gelegenheit gegeben hat, umzukehren und die Arche hineinzugehen. Aber sie haben nicht geglaubt und waren ungehorsam dieser Botschaft. Diese Botschaft hat Jesus verkündigt im Geist, sagt Petrus. Warum im Geist? Weil er das durch Noah getan hat. In dem Christi-Geist, im Geist Christi, durch den Propheten Noah, hat Jesus Christus damals die gute Botschaft gepredigt, nämlich die Rettung durch diese Arche. Gott wird die Welt richten und es gibt einen Ort, in dem man die Rettung finden kann. Das hat er getan. Und er hat das weniger durch Worte getan, als mehr durch sein Tun. Was der ganze Petrusbrief ja uns lehrt. Und die Leute haben sich dann gewundert, warum Petrus nicht das tut, was sie tun, warum sie nicht das leben, so leben, wie sie leben. Und sie haben ihn gelästert. Und er hat durch sein Tun und beharrlich an dieser Arche festgehalten. Und somit hat er ein Zeugnis und eine Botschaft in der Welt durch sein Tun gemacht. Durch sein Leben gepredigt. Und das ist, was Petrus sagt, dass Jesus damals durch Noah, durch seinen Geist, den Menschen gepredigt hat, die ungehorsam waren, jetzt aber im Gefängnis sind. Also Jesus hat nicht den Menschen im Gefängnis gepredigt, sondern hat den Menschen gepredigt, die jetzt im Gefängnis sind. Das ist die Aussage. Das heißt, gefangen sind, festgehalten werden. Worauf? Auf den Tag des Gerichts. Und wie hat er das getan? Eben durch Noah. Und ich denke, das ist, was Petrus hier sagt. Also Jesus hat durch Noah, in den Tagen Noahs, diesen Menschen gepredigt, die dann gestorben sind, die gerichtet worden sind und jetzt warten sie aufs ewige Verderben. Ich denke, das ist, was der Text sagt. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich glaube, dass er das sagt. Warum glaube ich nicht, dass Jesus in den Hades gegangen ist? Warum tue ich mich das schwer eben mit anderen Auslegungen? Aus mehreren Gründen, weil ich unterscheide oder von der Schrift sehe und euch zeigen möchte, was passierte, als Jesus gestorben ist? Was ist er gestorben? Wir haben ja gelesen und ich habe euch von verschiedenen Positionen vorgetragen, was manche glauben, was gestorben ist bei Jesus, was wieder auferweckt worden ist. Wir verstehen doch die Person Jesu Christi, ganz Gott und ganz Mensch. Was war der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist? Was war der Plan Gottes, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? Ich möchte euch das vorlesen. Geht mal mit mir in Römer Kapitel 8. Drückt das sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, ich gleich verstehen, was ich meine und wovon ich rede. Römer Kapitel 8 beginnt schon in einer Parallele auch zu der Arche. Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Merkt ihr das? Für die, die in Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in der Arche waren, gibt es keine Verdammnis. Man muss in ihm sein, in der Arche, dann hat man die Rettung. Also die Arche ist ein Bild auf Christus. Ja? Und wenn wir in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Dann heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dafür müssen wir befreit werden von einem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtfertigung des Gesetzes erfüllt werde in uns. Bisschen komplizierter Satz, aber letztendlich sagt Paulus, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Damit wir keine Verdammnis haben. Warum, wie wurde das vollbracht? Was ist unser Problem, das Sündige? Fleisch. Jesus ist Gott, er ist Geist, vom Geist gezeugt, ohne Sünde, ohne Fehler. Und was Jesus tat, Gott wurde Mensch. Und Mensch ist was? Fleisch erstmal. Und der Mensch ist gefallen. Und er ist unter die Sünde gefallen. Das Fleisch ist gefallen. Und das Fleisch ist nicht in der Lage, das Gesetz Gottes zu halten. Was hat Jesus getan? Er ist in der Gestalt des sündigen Fleisches. Nicht, dass er Sünde angenommen hat, aber in der Gestalt des unfähigen Fleisches ist er in diese Welt gekommen, um was zu tun? Das zu tun, was du im Fleisch nicht tun kannst, nämlich das Gesetz zu erfüllen und alles die Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus lebte, hat die Gestalt des Fleisches angezogen, damit er das Fleisch überwindet. Und er lebte, und wie hat er denn das Fleisch überwunden? Wie hat er die Schwachheit des Fleisches, der Sünde und des Todes überwunden? Indem er, der ewige Geist Gott, in der Gestalt des Fleisches, der Sünde, lebte und keine Sünde tat. Und dann starb er ohne Sünde im Fleisch. Und darum konnte der Tod das Fleisch nicht halten und musste es wieder loslassen, freigeben. So hat er auch überwunden und für uns die Überwindung geschafft. Warum sage ich euch das? Geht mal mit mir in Psalm 16. Ich hoffe, ihr versteht gleich, warum ich euch das erkläre. Geht mal mit mir in Psalm 16. Als Jesus starb, was ist da gestorben? Geist, Jesus? Fleisch. Was wurde dem Tod übergeben und dem Hades? Sein Geist? Sein Fleisch. Schaut mal, in Psalm 16, ein herrlicher Psalm. Nur nebenbei, ich will das nicht so arg ausholen, habe ich mir zwar überlegt, aber ich mache das nicht. In Apostelgeschichte 2, Petrus hält eine gewaltige Predigt und erklärt, Jesus ist auferstanden und zitiert Wort für Wort im Prinzip Psalm 2 und sagt, das ist Jesus und nicht David. Okay? Also wer zu Hause das überprüfen möchte, in Apostelgeschichte 2 erklärt Petrus, dass dieser Psalm 16 David über Jesus schon gepredigt hat. Ich habe in anderen Kontexten schon oft darüber gesprochen. Ich erinnere euch nur ganz kurz, schaut mal, was da steht. In den ersten Versen beschreibt der Messias seine völlige Hingabe. Ich lese, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Das sagt der Messias, das ist Christus Gebet, nicht David. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen auf Erden sind, an den Herrlichen ist mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einen anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht in meine Lippen nehmen. So. Völlige Hingabe. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Ein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Das heißt, der Messias, der Christus, gibt sich voll Gott hin und sagt, dich liebe ich, auf dich stütze ich mich. Du legst mich mir fest, du legst, füllst mir meinen Becher meines Leidensweg. Ich berge mich bei dir. Dann völliges Vertrauen. Schaut mal ab Vers 6. Er hat völlige Hingabe an Gott, völliges Vertrauen auf Gott. Die Messschnüre sind mir gefallen, auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Er gibt Gott sich komplett hin. Warum? Weil er Gott sich völlig vertraut. Er weiß, was er bekommen wird. Er weiß, was Gott mit ihm tun wird. Er wird einem Erbteil geben. Ein Erbe wird er ihm geben. Und dann sagt er, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Werde ich nicht wanken. Wir können auch sagen, also egal ob ich schlafe oder wache, wer ist immer da? Der Herr. Jesus weiß, sein Vater ist immer da. Und er lehrt ihn und unterweist ihn, sogar wenn er schläft. Sagt er, ich bin da. Das ist so ein völliges Vertrauen. Egal, ob ich wach bin oder schlafe, er ist da. Er wird das tun, was er versprochen hat. Und schaut mal, ich habe den Herrn stets vor Augen. Im Prinzip, ich sehe den Herrn immer. Ich sehe den Herrn alle Zeit. Ich halte es für wichtig. Ich zeige euch gleich. Jesus sah den Herrn immer. Alle Zeit. Wirklich alle Zeit? Ja. Schaut mal. Darum freut sich mein Herz. Jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Jetzt. Er sagt, ich weiß, ich habe völliges Vertrauen. Mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Von welcher Ruhe spricht er? Wenn sein Fleisch gestorben ist. Und sagt, selbst im Tod wird mein Körper, mein Fleisch sicher sein bei Gott. Warum? Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Mein Fleisch wird sicher ruhen, wird die Verwesung nicht sehen. Du wirst nicht erlauben, dass der Tod meinen Fleisch zerfrisst. Versteht ihr? Nach 3 Tagen auferstanden, ohne Verwesung gesehen zu haben. Aber er sagt noch weiter. Das heißt, er sagt, was ist gestorben? Was wird dem Tod ausgeliefert? Sein Fleisch. Aber meine Seele wird den Hades, den Scheol nicht, wirst du nicht lassen. Wirst nicht übergeben, nicht überlassen. Und wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Grube sehe. Also, als Jesus gestorben ist, was ist da gestorben? Und was wurde dem Tod übergeben? Und der Tod hat es nicht überwunden. Es war sein Fleisch. Was passierte mit seinem Geist? Schlag mit mir Lukas Evangelium auf. Lukas 23. Ab Vers 44. Ab Vers 44. Und es war schon um die 6. Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass Jesus im Geist, im Tod Hades war oder Totenreich oder Hölle und hat irgendjemandem irgendwas gepredigt. Ich habe euch andere Gründe schon genannt, warum ich es nicht glaube. Aber das ist ein weiterer. Den Geist übergab er seinem Vater. Sein Fleisch, sein Leib wurde dem Tod ausgeliefert, weil das musste überwunden werden. Das Fleisch musste überwunden werden, das sündhaftige Fleisch musste überwunden werden. Jesus war ohne Sünde. Er hat aber eine gefallene Schöpfung angehabt, richtig? Ein Leib des Todes hat er angehabt, der krank werden konnte, der müde werden konnte, der getötet werden konnte. Und dieser gefallene Leib der Fleisch der Sünde musste oder des Todes musste überwunden werden. Und das hat er getan. Und der Tod wurde überwunden. Und weil er durch sein Leben und seinen Tod und Sieg des Todes Fleisches überwunden hat, haben wir Hoffnung, dass wir, obwohl wir im Fleisch sterben, wir leben werden. Ich hoffe, ich wollte diese Dinge euch nur zeigen, dass wir das unterscheiden. Wenn wir davon reden, dass Jesus gestorben ist, was hat er überwunden, wie hat er es überwunden? Wir brauchen, denke ich, ein klares Verständnis von seinem Werk. Ich weiß, es gibt noch 1-2 Stellen, auf die dazu gerne benutzt werden, um zu sagen, nein, Jesus war im Totenreich. Und zwar, ich zeige euch noch eine, Epheser Kapitel 4, weil sie in diesem Zusammenhang oft zitiert werden als Belegstellen, um zu sagen, guck mal, da steht es doch auch. In Epheser Kapitel 4, ab Vers 7. Paulus spricht in dem Kontext von der Einheit der Gemeinde, Einheit des Leibes, Einheit in allem, dass wir in Christus alle eins sind. Und dann sagt ab Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gabe nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Obwohl wir alle eins sind, haben wir unterschiedliche Gaben. Das ist, in der Einheit gibt es eine Unterschiedlichkeit, aber nur in den Gaben, die er aber uns gibt. Und jetzt erklärt er diese Gabe der Gaben. Schaut mal, er sagt, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhen hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, dass auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über die alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und dann gesagt, guck mal, hier steht es doch auch. Aber steht hier, dass Jesus in der Hölle war? Das lehrt Paulus hier. Der Zusammenhang ist, dass er Gaben gegeben hat. Und in diesem Zusammenhang sagt er Folgendes. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Und er ist so weit hinabgestiegen, dass er gestorben ist in den unteren Teile der Erde. Ins Grab gelegt. Das ist, was er sagt. Hier ist nicht die Rede von Hölle. Abgesehen, die Hölle ist nicht unter der Erde. Ja, ich hoffe, dass wir dieses mythische Verständnis da nicht haben. Wir müssen graben und dann kommen wir zur Hölle. Die Hölle ist nicht unter der Erde. Unteren Teile der Erde. Das ist ein Ausdruck, den Paulus gebraucht, um zu sagen, Jesus wurde Mensch und wurde Mensch bis in den Tod hinein. Und danach, nachdem er gestorben ist, er wieder auferstanden. Und in diesem Menschwerdung, Sterben und Auferstehung hat er die Gefangenen gefangen geführt. Was bedeutet das? Er hat Menschen aus dem Gefängnis befreit. Welche Menschen? Alle, die Gläubigen. Er ist nicht ins Gefängnis gegangen und hat dort die Türen aufgemacht, gesagt, kommt alle raus. Das ist auch nicht der ganze Kontext, von dem Paulus hier spricht. Welche Gefangenschaft hat er überwunden? Der Sünde und des Todes und des Teufels. Denn wir waren in all unseren Begierden und Leidenschaften in der Sünde gefangen und wir sind versklavt worden unter die Sünde. Und er hat uns aus diesem Gefängnis der Sünde befreit durch seine Menschwerdung, sein Sterben und Auferstehung. Und dann sagt er, und dann hat er Menschen, die er befreit hat, das sind Gaben. Er hat sie wiederum den Menschen gegeben. Manche als Apostel, manche als Propheten, manche Hirten als Lehrer, kommt dann der Text. Das heißt, die er gefangen aus dem Gefängnis rausgeholt hat, ich sage mal ein Paulus, er war gefangen in der Blindheit, in der Versklavung unter dem Gesetz, hat er rausgeholt und hat sie wiederum den Menschen gegeben. Warum? Damit sie diesen Dienst tun. Es ist nicht die Rede von und keine Bestätigung von der Höllenfahrt Christi. Könnt ihr mir da folgen? Nur im Kurzen, wir sind nicht im Epheserbrief, deswegen, ja, ich weiß aber, dass diese Stellen dann als Parallelstellen. Meine Rede ist folgendes: Ich weiß, es gibt wirklich nicht einfache Stellen in der Bibel. Und das Prinzip ist, lege schwierige Stellen mit einfacheren Stellen aus. Bring Licht da hinein. Und ich wehre mich oft dagegen und ich staune darüber, wie man auf einer schwierigen Stelle eine ganze Lehre aufbaut. Und dann sage ich, ihr müsst mir ein bisschen mehr Bibelstellen bringen, damit wir sehen, ob das wirklich so ist oder nicht. Und dann wird so eine Stelle hier natürlich gebracht und sagt, guck mal, steht Epheser 4, steht's doch. Und dann müssen wir sagen, lass uns mal genau hinstellen, steht's wirklich, erhält es unseren Kontext, ja oder nein? Das ist halt die Arbeit, die kostet ein bisschen Mühe und Zeit und ich hoffe, ich ermüde euch nicht dadurch, aber mein Ziel ist, euch mündig zu machen. Wenn ihr sagt, ich bin schon mündig genug oder habe kein Anliegen, mündig zu werden, Gott sei ich selig da, aber ich habe ein Anliegen, das zu tun, dass wir da wirklich mündig werden. Für die, die es tun wollen, hoffe ich, dass das eine gute geistliche Übung gewesen ist. Wir kehren zurück zum Petrusbrief. Also, Ich hoffe, dass wir einigermaßen verstanden haben, was Paulus oder was die Schrift lehrt, was Petrus da lehrt. Jetzt gehen wir weiter und nehmen noch uns ein, zwei, drei Dinge, die ich für wertvoll halte in diesem Abschnitt, dass wir über diese ganze Thematik auch diese Wahrheiten hier nicht verlieren. Und zwar geht es um Folgendes. Wir lesen jetzt ab Vers 20. Petrus schreibt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Nachdem Petrus also die Generation Noahs erwähnt hat und ihren Zustand und die Rettung da beschrieben hat, will er sofort oder fügt er noch hinzu und zeigt es und hält es für wichtig zu sagen, Freunde, in gleicher Weise, das ist ein Bild, das ist ein Abbild. Da können wir viel lernen. Das ist so wie bei uns. Damals war es so, so ist es bei uns. Ich finde es herrlich, dass er das sagt. Das Abbild davon rettet auch jetzt auch euch. Das Abbild. So, das heißt, das, was wir damals an Ereignissen haben, was wir im Alten Testament haben, das sind Schatten und Bilder. Und die Geschichte Noahs ist ebenfalls ein Schatten und Bild. Genauso wie das Gesetz ein Schatten und ein Bild, genauso wie die Stiftshütte, wie das Lamm, wie die Opfer, wie die erhöhte Schlange, das Wasser aus dem Berg in der Wüste, all das sind Schatten und Bilder. Und Gott schreibt seine Geschichte und das sind wirkliche Ereignisse, die stattgefunden haben, aber die haben deswegen stattgefunden, um uns zu zeigen, was Gott eigentlich tut, warum er es tut, wie er es tut. Und hier, das, was mit damals in den Tagen Noahs mit der Arche passierte, ist ein Zeugnis und Evangelium von Jesus Christus, wie Gott die Welt retten wird. Und da lehrt Gott durch diese Zeit, dass er die Welt richtet, dass die ganze Welt böse ist von Anfang an, und dass er diese Welt richten wird. Und Gott lehrt, dass es einen Ort gibt, durch diesen er dann Menschen retten wird. Und er sagt, das sind nicht wenige, nicht viele. Es sind nicht viele. Aber dieses Bild. Und dann Petrus spricht über die Arche. Und wenn wir uns einfach vor Augen stellen, es ist eine ungläubige Generation. In 1. Mose Kapitel 5, Kapitel 6, gesagt, können wir das nachlesen. Dass das Urteil Gottes ist, das Trachten des Menschen ist von Kind auf böse. In all diesen Unglauben böse, dass Gott sagt, ich ertrage es nicht mehr. Gericht über diese Welt. Und in dieses Gericht sagt er, aber Noah fand Gnade bei Gott. Allein diese Aussage ist schon herrlich, oder? Aber Noah fand Gnade bei Gott. Das heißt, aus diesem kompletten Geschlecht, glaubt ihr, Noah war besser als die anderen Menschen? So alles Menschengeschlecht von Kind auf, das Trachten des Herzens böse, nur Noah nicht von Kind auf böse gewesen. Nein, dass Noah auch in einem sündigen Fleisch lebte, wird spätestens nach der Sintflut deutlich, oder? Der hat sich betrunken. Oh, traut man sich fast gar nicht zu sagen, gell? Die Geschichte danach zeigt uns, Noah war auch ein Mensch und auch voller Sünde. Aber warum rettete Gott Noah und seine Familie? Gnade gefunden. Das heißt, Gott rettet aus Gnade. Allein das wird deutlich. Und wie rettet Gott aus Gnade? Er lässt Noah eine Botschaft, eine gute Nachricht hören. Noah, ich werde dich retten. Ich werde die Welt vernichten, das ist das Erste. Das muss man verstehen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Gott gesagt hat, Noah, bau eine Arche, das wird für dich gut werden. Und Noah sagt, warum denn? Ja, mach einfach eine Arche, glaub doch mir einfach. Die Motivation wäre nicht groß gewesen, oder? Gott sagt, ich werde die Erde vernichten. Alles werde ich vernichten. Aber wenn du die Arche baust, wirst du gerettet werden. Die Motivation, dann an die Arche zu bauen, ist weit größer. Wie beginnt das Evangelium? Es beginnt damit, uns zu zeigen, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen und dass Gott uns und die Welt richten wird. Und dann sagt Gott, aber es gibt einen sicheren Ort der Rettung. Und das ist die Antriebskraft und die Motivation zu sagen, okay, wo, was, wie? Und dieses Wissen, dass Gott gesagt hat, ich werde die Welt richten, aber es gibt einen Ort, an dem ich Rettung schaffen werde. Noah, mach das. Und jetzt ist wichtig, obwohl die Anzeichen außenrum nicht dafür sprachen, es gab kein Wasser in der Nähe, kein Grund, kein Staudamm, der hätte platzen können oder sonst etwas. Es gab keinen Anlass, das zu glauben eigentlich. Noah aber glaubte Gott, dass er das gesagt hatte und tat das, was Gott ihm gesagt hat, was zur Rettung dienen wird. Und das diente ihm zur Rettung. Und das ist das Bild für uns heute. Gott sagt, ich werde diese Welt richten. Das Trachten des Herzens des Menschen hat sich nicht verändert, es ist böse. Nicht mehr durch Wasser, sondern durchs Feuer. Aber es gibt einen Ort, der aus Gnade erreicht werden kann. Und jeder, der in diesem Ort ist, der wird gerettet werden. Und obwohl man das alles nicht sieht, muss man dieser Botschaft glauben. Und jetzt passiert Folgendes. Gott sagt es und Noah tat all das, was Gott sagte. Und für die anderen war das absolut bescheuert. Machte keinen Sinn. War fanatisch. Sagt, er ist durchgedreht. Baut hier ein Schiff mitten in der Wüste. Aber sein Verhalten, seine Anstrengung, das, was er getan hat, durch das, was er getan hat, wurde er für die anderen zum Anstoß. Die haben gesagt, sie haben ihn gelästert. Die haben ihn für verrückt gehalten. Für fanatisch und wie gesagt. Aber er tat es. Warum? Weil er glaubte Gott. Aber dieser Glaube und das, was er dann getan hat, nämlich die Arche gebaut hat, war für sie ein Ärgernis. Und sie lästerten ihn. Und er baute trotzdem weiter. Er tat etwas, was vor ihren Augen sichtbar war. Und an diesem Sichtbaren konnten sie seinen Glauben sehen. Und das war seine Hoffnung. Wenn ich diese Arche habe, dann werde ich gerettet werden. Das war seine Hoffnung. Und durch diese Arche bezeugte seine Hoffnung. Er wird durchs Gericht hindurch gerettet werden. Das ist einfach das Bild. Und Petrus sagt, das Gleiche gilt uns auch heute. Das ist ein Abbild für uns. Und dann sagt er, das Abbild davon rettet jetzt auch euch. Also dieses Bild, das Abbild davon, rettet auch jetzt uns. In gleicher Weise rettet Gott auch jetzt uns. Was rettet uns? Das ist die Taufe. Inwieweit ist das die Taufe? Rettet jetzt die Taufe uns? Was meint Petrus damit? Ich weiß, wir haben schon einige Taufen hinter uns und meine größte Herausforderung ist, bei jeder Taufe eine neue Predigt zu schreiben. Weil wie an Weihnachten. Wenn man an Weihnachten, Ostern und an der Taufe predigt, muss man eine Predigt halten, letztendlich aber nichts Neues sagen, weil das ja schon klar ist, gell? Und wir haben in diesem Zusammenhang über die Taufe schon ein paar Mal geredet bei unseren Taufen. Ich frage euch so, welche Taufe rettet denn? Rettet die Wassertaufe? Und darüber gibt es viele Meinungen. Manche sagen, ja genau, das ist die Wassertaufe, die rettet. Aber sie braucht auch noch den Glauben. Also eine Wassertaufe ohne Glauben rettet nicht, aber eine Taufe mit Glauben rettet. Rettet die Wassertaufe? Ich bin davon überzeugt, dass die Wassertaufe nicht rettet. Welche Taufe rettet? Was hat damals Noah gerettet? Er hat geglaubt. Und wie konnte er dem Gericht Gottes entgehen? Gehorsam. Er ist in die Arche hinein. Die Rettung war in der Arche sein. Denn die Aussage ist, das sind 8 Seelen, die durchs Wasser hindurch gerettet worden sind. Das ist wichtig. Durchs Wasser hindurch. Das heißt, sie waren im Gericht, aber das Gericht hat sie nicht getötet. Versteht ihr, das Bild ist nicht so. Gott sagt, ich werde die Welt vernichten. Dann nimmt Noah weg, an einem schönen Ort, Insel oder so, keine Ahnung, eine andere Erde. Und dann ergeht das Gericht, aber Noah und die Familie kriegen davon nichts mit. Das ist ja nicht das Bild, das wir da haben, oder? Sondern das Gericht ist so, die sind mitten im Gericht, aber sterben nicht. Warum? Weil sie sicher sind im Gericht. Das Wasser ist überall. Unten, oben, überall ist das Wasser. Von unten kam, von oben kam, überschwemmte die ganze Erde. Und sie waren ja mitten dabei, oder? Das ist der Punkt. Sie waren im Gericht dabei. Sie waren vom Wasser eingeschlossen. Und obwohl sie im Wasser eingeschlossen waren, sind sie nicht gestorben. Als Einzige. Warum nicht? Weil sie etwas umgab. Und das war die Arche. Das ist das Bild. Und Petrus sagt, in dieses Bild rettet auch uns diese Taufe durchs Wasser hindurch. Und warum spricht er jetzt von der Taufe? Wie, wenn wir sagen, und ich glaube, ihr folgt mir, dass Christus die Arche ist. Oder andersrum. Wisst ihr, das Bild ist vielschichtig. Zu einem ist Noah ein Bild auf Christus, der nämlich eine Arche baut. Und zugleich ist auch wiederum die Arche Christus selbst. Wie passt das zusammen? Ich zeige euch, was ich glaube. Ich glaube, dass die Arche die Gemeinde ist. Die Arche ist der Leib Christi. Es ist, und Christus baut diesen Leib, die Gemeinde. Und jeder, der in diesen Leib hineinkommt, nämlich in seinen Leib, und ich rede nicht von einer Ortsgemeinde, ich rede von seinem wahren Leib. Jeder, der in Christus hineinkommt und Anteile an seinem Leib hat, ist die Gemeinde und ist ein Teil von ihm. Und er baut diesen Leib. Könnt ihr mir folgen? Jetzt ist Folgendes. Wie hat Christus aber den Tod überwunden? Indem er gestorben ist. Indem er sich dem Gericht Gottes ausgeliefert hat. Und das Gericht Gottes erging über die Menschheit, über die Sünde. Und mit dem Leib Christi, Jesus, dein Leib, ist gestorben. Und wir waren und sind mittendrin sozusagen. Wir sind ein Teil davon. Und obwohl wir im Gericht waren mit Christus, wann war das Gericht? Am Kreuz. Wir sind mit Christus in dem Gericht aufgegangen. Das Gericht erging uns auch über uns. Aber du denkst, wie über uns? Ja, wir waren in Christus, in seinem Leib. Und das Gericht erging. Und weil wir in ihm sind, wurden wir nicht gerichtet, mitgerichtet. Obwohl das Gericht da war. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich möchte euch damit ein, zwei Stellen euch das zeigen. Geht mir mit 1. Korinther, Kapitel 12. Schaut mal, das ist die Tiefe, die Breite, die Länge der Erkenntnis seiner selbst. Wir dürfen einfach ein bisschen mehr erfahren, was das bedeutet, was Christus für uns getan hat. 1. Korinther 12, schaut mal, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es sei Juden oder Griechen, es sei Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. So, richtig, die Bilder sprechen von Wasser, Taufe getränkt werden. Welche Taufe rettet? Es ist die Taufe in den Leib Christi. Und wisst ihr, dass diese Taufe sehr trocken ist? Die hat in erster Linie mit Wasser nichts zu tun. Die Taufe, die rettet, ist in den Leib Christi. Warum? Geht mit mir Römer 6. Die eigentliche Taufe ist, wir werden hineingetauft in Christus. So kommen wir sozusagen in die Arche hinein. Wie kommen wir? Wann findet die Taufe statt? Wie passiert das? Wir glauben an das Evangelium Und wenn wir dem Wort, dem Evangelium glauben, dass Gott die Welt richten wird, aber in Jesus uns nicht richten wird, wenn wir das glauben, dann tut der Heilige Geist uns in seinen Leib hinein. Er tut uns in die Arche. Und irgendwann mal kommt ein Tag, wo Gott sagt, das ist jetzt der letzte Tag. Und dann geht die Tür zu. Und dann war es das. Und all die drin sind, werden gerettet. Und die nicht drin sind, kriegen noch mal eine Chance. Nee, gell? Dann war es das. Römer Kapitel 6. Allein aus dem Grund können wir die Lehre, dass die gute Botschaft nochmal gehört haben und nochmal gerettet wurden, können wir nicht annehmen. Ich lese ab Vers 6. Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir durch der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit dem ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Wenn wir in Christus sind und sein Leib sind und einen Teil an ihm haben, haben wir an allem Teil, was er hat. Ist Christus gestorben, sind wir mitgestorben, weil wir ja ein Teil von ihm sind. Der Gedanke ist der, Gott sagt, ich werde die Welt richten. Aber ich werde einen Ort schaffen, wo das Gericht über die Welt ergeht. Aber wer in diesem Ort ist, wird nicht sterben. Und er sagt, das ist Christus. Und dieses Gericht fand statt am Kreuz von Golgatha. Christus kam. Und das ganze Gericht Gottes über die Sünde erging an ihm. Und dann sagt, wer jetzt in ihm ist, wer in seinen Leib hineinkommt, wird nicht sterben. Der ist gerichtet worden. Er ist im Gericht gewesen, aber das Gericht konnte ihn nicht erreichen, nicht töten. Er war wie das Bild der Arche. Er war im Gericht und wurde durchs Wasser gerettet. Verstehen wir, warum wir taufen? Verstehen wir, warum wir das Wasser verwenden? Verstehen wir, warum wir nicht einfach besprengen von oben? Warum wir mit Untertauchen machen? Jetzt, liebe Geschwister, jetzt schaut mal. An was konnten die Menschen damals sehen, das, was Noah geglaubt hat? Er hat eine sichtbare Arche da gehabt, oder? Und die haben gesagt, was machst du da eigentlich? Sowas von bescheuert. An was können heute Menschen sehen, was wir glauben? Was können wir ihnen sichtbar geben? Denn unsere Rettung ist geistlich erstmal, oder? Was können wir ihnen geben? An was können sie sich Anstoß nehmen? Wo können sie uns lästern und sagen, das sind aber Fanatiker? Wir verstehen, warum Petrus sagt, jetzt redet er von der Taufe. Petrus sagt, wir werden gerettet durch die Taufe, ohne Frage, aber nicht durch die Wassertaufe. Dadurch werden wir nicht gerettet. Schaut mal mit mir sofort wieder zurück. 1. Petrus. Er weiß um die Missverständnisse, die dann kommen. Er weiß um die Missverständnisse. Er sagt, Vers 21, das Abbild davon rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Er sagt, diese Taufe macht nicht ein Ablegen des Fleisches. So, das bedeutet, dass das Fleisch weg ist. Weil danach leben wir noch, gell? Lebte Noah nach der Sintflut? Und war er danach ein besserer Mensch? Versteht ihr den Gedanken? Folgt mir in die Wüste. Bevor das Volk Israel in die Wüste kam, aus Ägypten rausgerettet, das Erste, was passierte, war was? Die Taufe auf Mose. Und sie gingen durch das Wasser hindurch, wurden durch das Wasser gerettet. Aber was wurde da gerettet? Wer wurde getötet im Wasser? Die Ägypter. Das Fleisch von Israel wurde da getötet? Haben sie danach immer geglaubt und haben nie gezweifelt? Nein, das Fleisch, es war nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das war, wir gehören nicht mehr den Ägyptern. Wir gehören nicht mehr den Feind, nicht der Sklaverei. Das, wenn wir Christus gehören, wenn wir in seinen Leib hineingetauft werden, diese Taufe bedeutet noch nicht Ablegen des Fleisches, denn das kommt später. Wir werden in Christus hineingetauft. Und was, wisst ihr, was wir bekommen? Ein gutes Gewissen. Was ist das gute Gewissen? Ich habe Gewissheit, und zwar gute. Ich habe eine Gewissheit, ich werde nicht sterben. Ich werde leben. Obwohl ich im Fleisch sterbe, werde ich im Geist leben. Meine Gewissheit, warum? Weil ich in der Arche bin, weil ich in Christus bin. Das ist die ganze Thematik von Petrus im Leiden. Obwohl ich im Fleisch lebe, ich werde und auch sterbe, ich werde leben. Er weiß es. Okay, ich bin dieser Welt gestorben. Ich bin dieser Menschen gestorben. Ich bin der Macht der Sünde gestorben. Ich bin der Sklaverei gestorben. Ich bin in Christus frei. Nun lebe ich jetzt hier. Aber ich bin noch im Fleisch. Und das Fleisch ist noch da. Es kommt der Tag, da wird das Fleisch auch abgelegt, aber jetzt lebe ich. Um das deutlich zu machen, gehen wir in den Taufbecken. Was ist der häufigste Grund, warum Menschen sich nicht taufen lassen wollen? Das könnte zum Anstoß werden. Was würden meine Familie denken? Mein Vater, meine Mutter, meine Verwandte? Es ist peinlich für mich, nach vorne zu gehen, das zu bezeugen. Genau deswegen machen wir es. Genau das ist der Punkt. Genau das ist es. Darum geht's. Was glaubt ihr, was die ersten Christen das kostete, in diesen Schritt zu gehen? Wenn wir auch leiden sollten, um der Hoffnung, die in uns ist. Warum leiden? Ja, wenn wir die Hoffnung für uns behalten. Wer wird uns dann lästern? Wenn wir davon kein Zeugnis geben, wer wird uns verleumden? Wenn wir es bezeugen, dann werden sie reden. Die Taufe, die rettet, ist nicht das Wasser. Wir gehen ins Wasser durch, kommen wieder raus und am nächsten Tag könnte sein, dass wir dann auch sündigen. Vielleicht übernächsten Tag. Durch die Wassertaufe legen wir das Fleisch nicht ab. Das Fleisch bleibt noch. Aber was wir haben dadurch, ist durch die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das gute Gewissen kommt nicht durchs Wasser. Das gute Gewissen kommt durch die Auferstehung Jesu Christi. Ich glaube, dass wenn ich mit ihm gestorben bin, ich mit ihm auch auferstehen werde. Das gute Gewissen ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Und zwar was? Der zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel auch gegangen ist und Engel und Mächte sind ihm unterworfen. Das glaube ich. Das gibt mir mein gutes Gewissen, meine Sicherheit, mein Glauben, meine Festigkeit. Könntet ihr mir ein bisschen folgen? Was Petrus hier uns vor Augen malt, ist, er zeigt in gewisser Weise auch für uns und sagt, so wie damals es ihnen ging, so ergeht es uns heute auch. Und er zeigt, wie das mit unserem Glauben sich verbindet, welche Folgen es hat. Wie können wir in dieser Welt oder dieser Welt absterben und in ihr Leben bleiben und dann ein Zeugnis der Hoffnung abgeben und mit den Folgen, dass wir für sie dafür gelästert werden. Ich möchte euch nur kurz zeigen, was jetzt kommt, also als nächstes, was kommt. Kapitel 4, Vers 1 wird es um die Gesinnung gehen. Und ich möchte euch nur den Zusammenhang kurz aufzeigen. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch, auch ihr euch, mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das ist das hängt jetzt zusammen. Was bedeutet mit der Sünde abgeschlossen? Wenn ich im Fleisch leide, dann hat das einen Grund, warum ich im Fleisch leide. Und das hat was damit zu tun, dass ich dieser Welt und der Sünde abgestorben bin. Diese Entscheidung oder dieser Ort oder dieser Platz, wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich in Christus bin, dann bin ich nicht mehr in dieser Welt. Und das bringt Leiden mit sich. Die Abwendung von der Sünde. Abwendung von der Sünde bedeutet, bringt Leiden mit sich. Warum? Das entfaltete ab Kapitel 4, Vers 2, wenn wir dann durchgehen. Genau. Ich versuche zusammenzufassen, um was es hier also geht. Petrus sagt also, dass wie jenen gute Botschaft verkündigt worden ist, so ist auch uns gute Botschaft verkündigt. Es gab jene, die ungehorsam waren, heute gibt es auch welche, die ungehorsam sind. Für manche, für die meisten wird das zum Gericht werden. Für wenige wird das aber zur Rettung werden. Für die, die in der Arche sind, beziehungsweise die, die auf Christus hin getauft worden sind, die in Christus sind. Dieses in Christus sein befreit uns noch nicht von unserem Fleisch. Noch nicht. Sondern bringt sogar Leiden mit sich. Ja, bringt sogar Leiden mit sich. Aber wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Wir haben die Hoffnung, dass wenn wir in diesem Fleisch leiden und einiges ertragen, dass wir aufgrund dieses Evangeliums aber leben werden. Und das ist weit herrlicher und weit, weit größer. In diesem Zusammenhang ermutige ich, dass wir unser Glauben oder die Hoffnung in unserem Herzen davon Zeugnis geben. Und eine Art, die unter Christus uns selbst geboten hat, wie wir dieses Zeugnis ablegen, ist, indem wir uns taufen lassen. Dass wir sichtbar etwas zeigen, das die Welt sehen kann. Hoffnung geben, von diesem Glauben Zeugnis geben. Das ist die Wassertaufe. Wir haben im Mai bald eine. Und wenn du da sitzt und denkst, kostet mich viel, wird mir Leid bringen, dann hast du es verstanden. Dann bist du bereit dafür. Dann bist du genau richtig dafür. Eine gute Gelegenheit, von der Hoffnung in uns Zeugnis zu geben. Gibt noch mehr darüber zu sagen, was die Taufe bedeutet, aber nicht, dass ihr darüber nicht Bescheid wisst. Ich möchte schließen mit Gebet. Und dir vom Herzen Danke sagen für diese lebendige Hoffnung in uns, die wir haben. Für diese Perspektive, die wir haben. Dass wer in Christus Jesus ist, für den keine Verdammnis mehr gilt. Herr, danke, dass du diesen sicheren Ort baust, auch heute noch baust. Und dass heute auch du noch in Geduld abwartest, bis dieser sichere Ort fertig gebaut ist. Und dass auch heute Menschen hineingehen dürfen in dein Leib. Und somit die Sicherheit haben, deine Rettung. Herr, wenn du diese Welt richten wirst, nicht mehr durchs Wasser, sondern durchs Feuer. Herr, ich bitte dich, Herr, gebrauche uns, trotz ja und in unseren Leiden und von unserer Hoffnung, von unserem ja, Glauben Zeugnis zu geben in dieser Welt. Herr, ich bitte dich, gib uns Gelegenheit, dass aus den wenigen ein bisschen mehr werden. Herr, dass die um uns herum nicht verloren gehen. Herr, schenke uns diese Sehnsucht, schenke uns diese Bereitschaft, aber auch, Herr, für all die vielleicht damit ringen, und eigentlich der Geist sie mahnt und sie wissen, dass sie dieses Zeugnis ablegen sollen, vor dir, himmlischen Welt, der sichtbaren Welt, Herr, welche Hoffnung sie haben. Herr, führe du sie dahin. Ich danke dir dafür. Amen.